Ja, danke, Oliver. Ich dachte, du sagst jetzt für die, die mich nicht kennen, mal kurz meinen Namen. Okay, dann sage ich das selber. Ja, vielleicht sind welche hier, die mich nicht kennen. Ich bin nicht der Pastor der Gemeinde, der Pastor hat Urlaub. Und ich habe die Ehre, heute das Wort zu verkündigen. Mein Name ist Ralf Dohr. Ich bin seit ziemlich langer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 20 Jahren in dieser Gemeinde. Und ja, habe das schon einige Male hier tun dürfen, die Verkündigung zu halten und die Predigt. Und Martin Hölscher, unser Pastor, sagte zu mir, du kannst ja dann zu der Jahreslosung da predigen. Dachte ich, wunderbar, das ist doch eine gute Gelegenheit. Und dann habe ich so angefangen, mir Gedanken zu machen und hatte schon einige, und gestern sagte meine Frau, hast du denn gesehen, dass im Gemeindebrief schon Gedanken zur Neujahrslosung stehen? Nö, habe ich gesagt, dann schaue ich da mal rein. Oh, und was sehe ich da? Schon einige Pointen sind vorweggenommen. Ja, dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Irgendwie, das Thema der Jahreslosung ist doch eigentlich, ja, ein kleiner Vers aus dem Römerbrief. So ein ganz kleiner, einer von vielleicht vielen da aus einer großen Sammlung von guten Gedanken und Versen. Und irgendwie erschien mir die Aussage so klar, so einfach, fast schon so trivial, hätte ich gesagt, dass da eigentlich doch gar nicht mehr viel zu gesagt werden muss. Und das macht's mir dann wieder recht schwer. Was soll ich euch denn weitergeben, was ihr nicht vielleicht schon in verschiedenen Texten, wie zum Beispiel im Gemeindebrief, gelesen habt oder auch in anderen, in dem Losungsheft oder wo auch immer Gedanken zur Jahreslosung sind. Und ich habe da welche gefunden, die waren wirklich klasse. Auf einige möchte ich mich da beziehen. Es gab aus einer Gemeinde in Bayern am Tegernsee eine kleine Bemerkung, ein Text oder eine Einführung, sagen wir mal, zu einem Bild von Stefanie Barlinger, welches ich sehr schön fand zu diesem Text. Dazu aber später. Ich möchte eigentlich wieder mal etwas früher beginnen. Es ist nicht irgendein kleiner Vers aus vielen, aus dem Römerbrief. Es ist nicht eines aus einer großen Sammlung weiser Sprüche, sondern es steht in engem Zusammenhang mit dem Brief, den Paulus an die Römer schrieb. Der Römerbrief, einige wissen das, steht so ziemlich am Anfang dieser Sammlung von Briefen, die wir in der Bibel lesen können. Direkt nach der Apostelgeschichte, die ja direkt nach den Evangelien steht. Es ist der erste Brief. Der ist deswegen dort platziert, weil es der längste ist. Nicht etwa chronologisch, dass es vielleicht der jüngste Brief wäre, der zuerst geschrieben wurde, überhaupt nicht, sondern der am längsten ist. Und nicht nur das, sicherlich kann man diesen Brief auch als einen der wichtigsten bezeichnen, so dass er diesen Platz durchaus zu Recht hat. Den Römerbrief schrieb Paulus etwa im Jahre 55, 56 im Winter in Korinth. Und erst danach, im Frühjahr des Jahres 56, kam er nach Jerusalem, wo er dann gefangen genommen wurde. Und seine Odyssee begann auf dem Weg nach Rom. Und auf diesem Weg und in der Gefangenschaft schrieb er noch einige Briefe, wie zum Beispiel an die Epheser oder Philippa. Das heißt, es gab auch Briefe, die danach noch geschrieben wurden, und es gibt auch Briefe, die davor geschrieben wurden. Und wir wissen, es gibt natürlich in dem Kanon der Bibel auch Briefe, die nicht von Paulus geschrieben wurden. Jetzt ist dieser Römerbrief ein Brief, in dem Paulus im Grunde so ziemlich alles, was er so an Evangelium zu verkünden hat, hineingesetzt hat. Es ist ein erstaunlicher Brief, ein tiefgründiger Brief. Und ich war schon geneigt, ein bisschen herzuleiten, wie Paulus auf diesen Vers kam und dabei etwas weiter auszuholen. Darum erkläre ich euch das gerade nochmal. Im Römerbrief macht Paulus klar, dass es nur durch Gnade geschehen kann, dass wir bei Gott angenommen sein werden. Nur durch Gnade, denn, wie schreibt er, keiner auf der Erde hat den Ruhm oder die Ehre, zu Gott zu gelangen. Alle haben sie gefehlt. Alle auf der Erde sind totverfallen. Gnade ist es, allein Gnade. Und so wie der alte Adam letztendlich durch Ungehorsam die Beziehung zu Gott zerstörte und dieses Gen letztendlich auch in uns allen steckt, so gibt es den neuen Adam oder den neuen Menschen, Jesus Christus, der eben nicht aus dieser Geburtenreihe hervorgeht, der eben nicht diesem Todverfallenen unterliegt, sondern der für uns alle die Schuld bezahlen konnte, eintreten konnte für uns. Er geht weiter in seinem Brief darauf ein, dass es nicht nur den Juden gilt, so wie seit alters her immer wieder klargestellt worden ist, dass dieses Volk Gottes Volk ist, auch wenn wir heute natürlich lesen können und auch lesen, dass diese Geschichte mit dem Volk leider nicht so gut ausgegangen ist, wie gedacht. Hatte Gott sich nicht alle Mühe gegeben, den Menschen zu zeigen, was ihm gefällt, ja, mehr oder weniger seinen Willen kundzutun? Und darüber hinaus auch gesagt, ihr Juden, an euch will ich zeigen, wie es ist, Verbindung mit Gott zu haben. Und gibt es nicht unzählige, wirklich unzählige Beispiele, wie es die Juden nicht geschafft haben? Und ich will mich gleich einreihen, denn auch ich habe es nicht geschafft. Auch ich habe Gott nicht gefallen. Auch ich musste irgendwann erkennen, das bisschen Gute, was ich in meinem Leben tat oder zu tun vermochte oder auch tun wollte, das kann bei Gott nicht ausreichen. Damit kann ich bei Gott nicht punkten. Auch ich brauche seine Gnade. Und ich bin heilfroh, ein wunderschöner Begriff, auch wenn er vielleicht altmodisch ist, ich bin heilfroh, dass ich in seiner Gnade leben darf, dass Jesus mich angenommen hat. Ja, er hat mich angenommen. Da sind wir wieder bei diesem Vers. Er hat mich angenommen, als wäre ich einer der Seinen, als hätte ich es verdient. Und völlig klar war mir, dass ich es überhaupt nicht verdient habe. Vorher dachte ich noch, vielleicht bin ich ja doch gut genug. Vorher dachte ich noch, wie stolz ich bin, dass ich nicht ganz so arg in die Kriminalität abgerutscht sei und das ein oder andere doch geschafft haben würde, meinte ich zumindest soweit. Bei Licht betrachtet war mein Leben nicht doll. Bei Licht getrachtet fielen mir immer mehr Flecken und Runzeln auf und ich habe irgendwann zu Jesus dann gesagt, okay, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will glauben, was Menschen erzählen. Es waren viele da, die haben erzählt von ihrem Leben mit Jesus und durch dieses Leben ihre Verbindung zu Gott. Und es hat mich schon beeindruckt, bis dahin, dass ich irgendwann diese Schwelle überschritten habe, die Angst überwunden, wer weiß, wo ich mich drauf anlasse. Ich wusste es nicht. Wissen konnte ich es nicht. Es war ein Wagnis. Und ich bin heute nach wie vor heilfroh, dass ich es gegangen bin. Paulus schließt ab oder geht dann noch ein auf Dinge wie Leben in der Gemeinde, um letztendlich im 15. Vers auf diese Jahreslosung zu kommen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Dieses einander annehmen ist ja super. Wenn man als Christ unterwegs ist und fremde Menschen trifft, sich mal Zeit nimmt oder eben Interesse hat, zu erfahren, wie es ihnen gegangen ist, wie es ihnen oft ergangen ist, dann bekommt man einen Einblick und bekommt eine tiefe Beziehung zu dem, was vielleicht anderen widerfahren ist, und man ist betroffen. Und dann kann man auch den anderen annehmen. Dann kann man auch herzlich sein. Das ist auf jeden Fall nicht schwer. Erbarmen haben, Mitleid, nicht im Sinne von oberflächlich, sondern richtig mit dem anderen mitleiden können. Da zeigt sich einander annehmen, da zeigt sich Erbarmen ganz schnell und ganz einfach. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ist es so einfach mit Menschen, die irgendwie fremd sind? Warum ist das so einfach, dort Annahme zu zeigen? Und gleichzeitig, warum ist es so schwer, Brüder und Schwestern in einer Gemeinde, zu der ich vielleicht gehe oder auch gehöre, anzunehmen? Und das hat oft ein krasses Missverhältnis ausgelöst. Ich habe gesehen, wie auf der einen Seite diese Herzlichkeit da war, und das ist auch völlig echt gewesen, das war nicht gespielt, und dann auf der anderen Seite manchmal eine Kontraannahme, eine Ausgrenzung, eine Distanz, die fand ich nicht so schön. Und ich muss jetzt gestehen, die war auch bei mir schon mal so. Das war im Grunde genommen lange Zeit bei mir der Punkt, wo ich merkte, es ist oft schwieriger, den ganz Fremden anzunehmen, als den, der in der Gemeinde neben mir sitzt. Oder vielleicht sitzt er ja nicht neben mir, weil ich setze mich lieber woanders hin. Warum ist es in der Gemeinde manchmal so schwer, Gegensätze zu überwinden? Was führt dazu? Und woher kommt das, dass wir unzufrieden sind? Unzufriedener mit Menschen, die uns eigentlich nahe sind, weil sie doch eben auch zu diesem Jesus gehören, als mit Menschen, die jetzt da reinkommen und die sind eben so, wie sie sind. Manchmal nervt uns die Art des anderen, manchmal der Haarschnitt oder die Kleidung, das, was er betet oder nicht betet, das, was er singt, wie er singt oder nicht singt, wie er hilft oder wie er eben nicht hilft, warum hilft er nicht, warum sieht mich keiner. Das sind so die kleinen Sachen, ich zähle jetzt nur ein paar auf, aber wie schnell geht es doch, dass ich meinen Beitrag, den ich ja auch leiste, höher achte als den des anderen. Wie schnell geht es, dass ich denke, ja, der sollte erstmal, ja, die sollte erstmal dies oder jenes. Und ich habe immer Ideen und immer ist so ein bisschen die Vergleichskonkurrenz da. Und ich weiß für den anderen schon ganz gut, was der eigentlich müsste und sollte und täte. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum es manchmal schwieriger ist, dieses einander annehmen und warum vielleicht Paulus das mehr für die Gemeinde meint. Meint er wahrscheinlich auch. Dieses nehmt einander an. Was war der Hintergrund? In Rom kamen alle möglichen Leute zusammen. Da gab es wirklich arm, reich, Sklave, Freier, Hochrangiger, ganz tief geachteter oder nicht geachteter, da war jede Färbung, jede Couleur eigentlich vertreten. Und diese Gemeinde, die ja Paulus nicht selber gegründet hatte, anders als zum Beispiel die Korinther-Gemeinde oder andere, den schreibt er jetzt einen ganz langen Brief und kommt am Ende zu diesem Vers. Und vielleicht müssen wir das auch uns auf die Fahne schreiben für dieses Jahr, dass dieses nehmt einander an, eher für uns gemeint ist, die wir vielleicht doch manchmal, ja, wie die kleinen Kinder in Familien uns in die Haare geraten, uns gerne zanken, weil wir es doch richtig wissen. Wir sind sowieso groß darin, es richtig zu wissen. Das bemerke ich immer erstaunt bei Kindern, Geschwistern, wie die versuchen, sich gegenseitig zu erziehen. Das ist toll, weil solange einer es richtig weiß, hat der ja das Sagen. Und da kann ein Gezanke, ein Gezeter und ein Gezerre sein vom Feinsten. Und dann sagt man wieder, ja, das ist Familie. So ist das in Familien. Und die gleichen, die gerade noch sich fast die Köpfe eingeschlagen haben, können draußen in der Fremde bei anderen total lieb sein. So reizend, dass alle sagen, Mensch, tolle Kinder. Und man selber denkt, von wem reden die da? Aber so ist das. Vielleicht ist das tatsächlich einfach Gemeinde, ein ganz bunter Haufen. Hoffen wir darauf, dass wir nicht stolz werden. Stolz kann manchmal so ganz fies bohren, nämlich, dass ich doch meinen Beitrag immer viel besser finde, wo ich anfange, den anderen so zu beurteilen oder gar zu verurteilen, da bin ich auf dem besten Wege, mich ganz weit von Gott zu entfernen. Das ist nicht, was er will. Das ist überhaupt nicht, was er will. Paulus hatte sich viel Zeit genommen, einzelne Dinge hervorzuheben und hat so ab dem Vers oder ab Kapitel 13, 14 begonnen, den Römern einiges zu erklären, wie das ist, wenn einer einen starken Glauben hat und wenn einer einen schwachen Glauben hat, wie soll er sich verhalten? Wie soll er sich nicht verhalten? Und dazu lese ich einige Stellen aus dem Kapitel 12 nochmal, einfach so in Erinnerung. Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Brüder, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, rufe ich euch zu, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt ihm euch selbst als lebendiges Opfer dar, an dem er Freude hat. So vollzieht ihr den Gottesdienst, der Gott wirklich gemäß ist. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr im Innersten von Gott umwandeln. Lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Dazu schreibt er in 12 die Verse 9 und 10, eure Liebe muss aufrichtig sein. Das heißt, es nützt nicht, dass ihr nur so tut, als würdet ihr Gott euer Leben zur Verfügung stellen, aber letztendlich in eurem richtigen Leben, richtiges Leben mal so dahingestellt, seid ihr ganz anders. Es geht nur in dieser Verbindung zu Gott. Es geht nur in dieser einen Verbindung, die es schafft, dass wir uns umwandeln lassen. Denn in uns steckt immer noch dieses Alte, dieses Selbstgefällige, dieses, was auch selber sehr schön fromm sein kann, sehr schön fromm tun kann, hervorragende Gottesdienste leisten kann und für Gott Dinge tun, da hat die Welt nur noch Staunen für übrig. Und Gott sagt, genau das ist nicht das Erste. Das kannst du alles tun. Aber hüte dich davor, dass du denkst, das wäre das Erste. Das ist nicht das Erste. Und das ist auch nicht das Wichtigste. Wir müssen dahin kommen, dass wir verstehen, dass unsere Liebe zu Gott sich darin spiegelt und zeigt, wie wir den anderen lieben. Und ich sage ja schon, jetzt denken wir vielleicht, ja, der Bettler auf der Straße und dem kann ich barmherzig sein. Nein, nein. Als allererstes zeigt sich deine Liebe zu Gott, wie du den anderen in deiner Gemeinde, den Bruder, die Schwester siehst, die dir nahe sind. Den Fernen zu lieben ist manchmal viel einfacher, weil der ist ja weit weg. Aber den Nahen zu lieben, der mir vielleicht nicht passt, der mich vielleicht geärgert hat oder mir sogar Böses tat, das können wir oft gar nicht so gut ab. Da wehrt sich was. Das ist doch nicht richtig. Manchmal fahren wir eine ganze Batterie auf von Argumenten, wieso das so nicht sein kann. Und dann werden wir ganz theologisch und begründen mit der Bibel oder suchen vielleicht Mehrheiten. Menschen, die sagen, ja, das geht ja wirklich nicht. Ja, das ist aber alles altes. Altes Denken ist das. Das ist das alte kleine Ich, was sagt, das will ich aber jetzt nicht. Das ist aber nicht in Ordnung. Und ich will jetzt Gerechtigkeit. Plötzlich kommen wir wieder zu einem Punkt, wo wir eigentlich längst drüber weg sein wollten. Hat Jesus gesagt, jetzt will ich aber Gerechtigkeit? Hat er das an erste Stelle gesetzt? Jesus hat sich an erste Stelle gesetzt, gesagt, ich stelle mich vor euch. Darum kann ich euch annehmen. Und dieses Annehmen, das ist interessant, in der alten Bibel, die ich zu Hause habe, fand ich, da steht noch drin, nehmt einander auf. Nicht nur annehmen, so, ja, ich nehme mal an. Nee, sogar aufnehmen. Das heißt, den anderen an sich ranlassen. Nicht Grenzen ziehen, so dieses, ich versteck mich dann wieder oder ich halte mich hinterm Baum und lasse die anderen mal laufen, sondern aufnehmen heißt auch so viel wie, ich lasse zu, dass der andere mehr über mich weiß, als mir lieb ist. Ich mache jetzt nicht dicht, ich lasse jetzt nicht abreißen oder lasse erstmal den anderen sein. Ne? Dieses Stehen lassen, den anderen stehen lassen, das ist ja auch eine nette Analogie halt. Den anderen stehen lassen ist erstmal wichtig, aber das allein reicht auch nicht, weil einen alten Schirm heißt es in dem Text da, in dem Gemeindebrief, kann man auch mal stehen lassen. Und dann weiß man nicht mehr, wo er ist. Den anderen aufnehmen, akzeptieren, dass der aus seiner Lebensweise, aus seiner Sichtweise vielleicht zu dem kommt, wie er jetzt ist, dass er eigen ist und dass er das Allerwichtigste von Gott geliebt ist, von Jesus aufgenommen ist. Er gehört dazu. Wenn Jesus ihn aufgenommen hat, gehört er dazu. Da habe ich es nicht dran zu meckeln oder zu kritisieren. Zuallererst mal gehört er dazu, zu dieser Familie, so bunt wie sie ist. Und ich habe da bei den Bildern mal geschaut, der Daniel, der kann mir das Bild mal kurz einblenden. Das Schönste, was ich so dazu fand, war dieses zu der Jahreslosung, das ist dieser Flickenteppich. Das ist ein Bild, wie gesagt, von Stefanie Barlinger und in diesen kleinen Worten, Andacht zu dieser Jahreslosung, standen auch sehr interessante Gedanken. Aber was ich da sehr schön finde, das zeigt, wie es ist. Wir sind ein bunter Haufen. Ein ganz bunter Haufen. Und das ist so schön hier. Ich finde das auch super, dass wir als Gemeinde wirklich sowas repräsentieren, weil wir sind weder konform noch einheitlich in dem Sinne, dass wir monoton sind. Wir sind keine Monokulturen hier, sondern wir sind ein bunter Haufen. Wir haben unterschiedlichste Hintergründe, unterschiedlichste Erfahrungen, Wissen, Geschmäcker, alles da. Und dieses Bild zeigt ja, wie bunt es sein kann, bis dahin, dass einige beschrieben sind, auch Fremde sind willkommen. Hier sind Schriften drauf, die kann ich noch nicht mal zuordnen. Es ist schön zu sehen, wie das letztendlich zusammengehalten wird. Und nehmen wir mal an, dass diese Fäden, die dazwischen sind, durch Jesus gesponnen sind, dass das Gottes Werk ist. Gottes liebende Fäden durchdringen letztendlich diese vielen einzelnen Flicken. Und jeder für sich ist wichtig. Wenn einer fehlt, ist da ein Loch. Das wäre nicht schön. Und es gibt große Flicken und kleine Flicken, dicke und dünne, zarte und grobe, alles okay. Und alle können nebeneinander sein. Und manchmal muss eben neben einem groben, dicken auch ein zarter, feiner sein. Das ist okay, das ist in Ordnung. Das ist so irgendwie eine Harmonie, die daraus kommt, die geht weit über das, was wir so natürlicherweise da annehmen würden, hinaus. Ein schönes Bild. Und es geht auch gar nicht anders, weil jeder an sich für sich selbst gesehen einfach zu wenig wäre. Das gäbe keine Decke. Das gäbe nichts Vollständiges. Und hier ist auch schön zu sehen, dass eben dort noch weitere Fäden sind, die noch nicht verwoben sind. An jeder Stelle hier, wo der Rand ist, an jeder Stelle können neue Flicken dazukommen. Ist das nicht wunderbar? Jeder von uns hat so seine eigene Farbe, seine eigene Schrift, sein eigenes Gewebe. Und da findet sich bestimmt jemand, der muss gar nicht so aussehen, der muss nicht gleich sein. Aber da findet sich irgendwo immer wieder jemand neu, der diesen Jesus kennenlernt und der sagt, ich möchte auch angenommen werden, ich möchte aufgenommen werden in diese große Familie. Wir sind ein kleiner Teil hier, eine kleine Gemeinde, repräsentieren einen kleinen Teil dieser ganz großen Familie. Die Familie Jesu ist ja weltumspannend, ist ja klar. Aber wir haben hier vor Ort letztendlich auch die Aufgabe, zu zeigen, dass das, was eigentlich der Mensch aus sich gar nicht kann, nämlich diesen tiefen Frieden finden, diese tiefe Versöhnung, hier möglich ist. Wo sonst ist es möglich, dass Menschen sich gegenseitig nicht nur annehmen, sondern sogar aufnehmen, bereit sind, auf ihr eigenes erstmal nicht als erstes zu schauen? Wo sonst als in der Gemeinde dieses wunderbaren Herrn? Wo sonst kann solch ein Flickenteppich entstehen? Wir sind ja auch kein Patchwork-Quilt, wo ich Stoffe zerschneide und neu zusammensetze. Das ist eine super Sache und das fasziniert mich immer wieder. Aber hier als Gemeinde sind wir eher sowas. Und das war auch in Rom der Fall. Und darum kommt Paulus am Schluss zu einem ganz interessanten Ausspruch, dass er sagt, lebt im Licht. Das ist Römer 13, ab Vers 8 geht das los. Bleibt keinem etwas schuldig, so fängt er an, außer der Schuld, die nie abgetragen werden kann, der Liebe. Der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den anderen liebt, hat den Willen Gottes erfüllt. Der andere ist gar nicht immer weit weg, ich sage das schon. Der andere sitzt vielleicht mit mir in der gleichen Gemeinde. Die Gebote, zerstöre keine Ehe, morde nicht, beraube niemanden, blicke nicht begehrlich auf das, was einem anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer seinen Mitmenschen liebt, fügt ihm kein Unrecht zu. Den anderen lieben bedeutet also, das ganze Gesetz Gottes erfüllen. Kurz vorher sagt er noch, einer stelle den anderen höher als sich selbst. Paulus wusste schon, warum er das alles sagen muss. Und ich denke so, die Gemeinde in Rom ist vielleicht gar nicht so lange her. Manchmal wiederholt sich eben Geschichte. Aber wir haben die Chance, dass wir da rauskommen. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der uns hilft, nicht nur Fremde zu lieben, sondern eben auch die Bekannten, die, die nah sind. Ich finde das hochinteressant, dass im Grunde genommen hier der Wille Gottes so auf diesen Vers konzentriert wird. Das ist, was Gott will. Wenn wir einander so annehmen, wie Christus uns angenommen hat, dann wird es ein Lob, eine Ehre für Gott sein. Ein Lob, den auch Jesus letztendlich vorgelebt hat. Denn er tat es auch mit uns zum Lob Gottes. So könnte man es richtigerweise übersetzen. Und lasst uns daran denken, nicht alleine singen, beten, predigen, was auch immer wir tun, ist das Lob Gottes, sondern das ist das Lob Gottes, dass wir uns gegenseitig richtig annehmen. Uns alle Liebe erweisen, uns gegenseitig höher achten als uns selber, dann freut sich unser Herr und wir gehen durch ein spannendes Jahr. Amen.